Guten Tag. Vor gut 6 Jahren stellte die Stiftung Emilie Gour eine eigene News-Webseite online. Emilie Gour war eine bedeutende Schweizer Frauenrechtlerin aus Genf. Unter anderem präsidierte sie mehrere Jahre lang den Schweizerischen Verband für Frauenstimmrecht. Und die nach ihr genannte Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, die Sache der Frau weiter zu fördern. Aktuell hieß und heißt die neue Plattform und sie trat in Konkurrenz zur bestehenden Westschweizer Frauenzeitung L'Emily, welche ihren Namen ebenfalls von Frau Gour ableitete, und eine moderne Form der seit 1912 bestehenden Zeitschrift Le Mouvement Féministe war, die damals wiederum von Emilie Gour gegründet worden war. Welches die Gründe für die Lancierung einer Konkurrenz von L'Emily in der Form von Aktuell waren, ist mir nicht bekannt. Bekannt, weil öffentlich einsehbar, ist dagegen, dass L'Emily ziemlich allergisch reagierte und der neuen Redaktion, konkret deren Webmaster, geradewegs Maskulinismus und Schwulenfeindlichkeit bzw. Homophobie vorwarf. Darauf verwies die Stiftung darauf, dass es sich bei diesem Webmaster um einen der Initiatoren der Petition für gleiche Rechte für gleichgeschlechtliche Paare handle, welche letztlich zur Legalisierung der eingetragenen Partnerschaften geführt hat, sowie um einen Mitgründer der Schweizer Schwulenorganisation Pink Cross. Es braucht mit anderen Worten nicht unbedingt Twitter und Facebook, um die innere Journalistin zu entfesseln und auf Enthüllungsmission zu senden. Das Internet und die Webseiten reichen schon vollständig aus. Und schon ist ein Held der Schwulenbewegung als Schwulenfeind enttarnt. Auf diese wissenschaftlich fundierte Art wird man, je nach Bedarf, allen Feministinnen ihre Frauenfeindlichkeit nachweisen, allen Antirassistinnen ihren Rassismus und natürlich sowieso allen Wurstfressern ihre Herzlosigkeit für Tiere. Aber das ist wieder ein anderes Kapitel. Und wo ich gerade bei den Rassistinnen bin, kürzlich hat der verdiente Helmut Schleich, ein fester Bestandteil des bayerischen Kabarettistenhimmels, in seinem Sendeformat Schleich Fernsehen den guten alten Karl Marx gerade heraus als Rassisten bezeichnet. Auf Nachfrage lieferte die Redaktion ein paar Verweise auf ziemlich unhöfliche Passagen aus seiner Korrespondenz, einschließlich ein paar ziemlich abfälliger Bemerkungen über den Schwiegersohn Paul Lafargue. Leider kann ein Rassismusnachweis auf der Grundlage privater Polemik im Freundeskreis nicht gelingen. Aus verschiedenen Gründen, über die ich bei Bedarf gerne referiere, aber nicht an dieser Stelle. Hier will ich mich bloß darüber wundern, dass das bayerische Kabarett immer stärker den Drang verspürt, in die 50er Jahre zu regredieren. Und wenn wir gerade bei der Wurst sind, so kann ich den folgenden Vergleich anstellen. So wie ein paar große Denker die Wurst als nichts anderes denn als umgestülptes Schwein bezeichnet haben, so muss man förderhin wohl sagen, dass in Bayern die fortschrittlichen Ideen nicht mehr im Kabarett, sondern bei Markus Söder zu finden sind. Dass ich diese Beweisführung selber nicht ganz nachvollziehen kann, beweist doch nur, wie richtig sie ist. Schleich hatte sich in derselben Sendung ein paar Minuten früher noch über Leute mokiert, welche Behauptungen, die in ihr Weltbild passen, als bewiesen unterstellen, ohne auch nur den Hauch eines Beweises vorliegen zu haben. Und in dem Punkt hat er auf jeden Fall recht. Die sozialen Medien eignen sich für solchen Plunder selbstverständlich ganz besonders, aber eben, es geht auch auf dem Internet und im bayerischen Fernsehen. Und wenn es in München mit der Reise nach rechts weitergeht, dann werden die uns im Kabarett demnächst beweisen, dass Karl Marx und Friedrich Engels höchstpersönlich die Ausbeutung der Arbeiterschaft begründet haben. Vielleicht auch nicht. In Genf jedenfalls hat sich die Emilie in der Folge nicht mehr so tüchtig weiterentwickelt. Seit 3 Jahren fehlt auf der Webseite seit Juli 2017 jegliche Spur von Aktivität, so wie auf dem Mars alle Spuren von Wasser fehlen. Ein baldiger Neustart wird angekündigt unter dem Motto «L'Emilie dégourdie», was zwar auch eine aufgelockerte Emilie heißt, vor allem aber «die Emilie ohne Gour» bedeutet, womit sie der Gründerin der Zeitung einen ordentlichen Tritt in den Arsch versetzen, der gleichzeitig sie selber trifft. Schade drum. Aber eben. Am letzten Samstag haben ja bekanntlich mehrere Millionen Freiheitskämpferinnen und Impfgegnerinnen in Berlin gegen die Corona-Einschränkungen demonstriert und bei diesen Millionen oder vielleicht sogar Milliarden handelte es sich zweifellos insgesamt um genau diese Sorte von Menschen, denen so etwas wie Wahrheit vollkommen Schnurz ist, wenn sie sich nicht selber eingekocht haben. Kürzlich habe ich einen solchen Beitrag zum bedingungslosen Grundeinkommen gelesen. Der Verfasser hat sichtlich keinen Rechercheaufwand gescheut, um nachzuweisen, dass das Projekt eines Grundeinkommens von 5 Euro pro Monat für den Sudan im Auftrag des Weltwirtschaftsforums entwickelt wurde und von der Bill Gates Stiftung finanziert, Wobei die Bill Gates Stiftung den dialektischen Kniff drauf hat, die Ware am Schluss nicht selber zu bezahlen, sondern Superman dafür bluten zu lassen, nämlich den Steuerzahler. Aber das ist wieder ein anderes Kapitel. Der letzte Zweck jedenfalls dieses Grundeinkommensprojekts, von dem ich übrigens zum ersten Mal erfahren hatte, sei jener, dass man die ganze Bevölkerung biometrisch registrieren könne. In den entwickelten Ländern ist neben dieser Begründung, die halt leider bereits eine staatliche Realität ist, von der Sozialversicherungsnummer bis hin zu den Personalausweisen, ein anderer Ansporn für die Einführung eines Grundeinkommens von oben jener, dass man damit die Sozialleistungen nach unten nivellieren bzw. eben die Kosten des Sozialstaats senken könne. Solche Wirren und Irren Theorien gibt es zu Dutzenden und dem verzweifelten oder verzweifelnden normalen Menschen bleibt nur übrig, sich kopfüber in die Wissenschaft zu stürzen zum einen, denn darauf ist doch noch einigermaßen Verlass. Gerade weil innerhalb der Wissenschaft nicht alles immer zum Vornherein eindeutig ist, sondern oft geprüft, verifiziert oder falsifiziert werden muss. Zum anderen hilft nur die Zuflucht zur reinen Vernunft. Auch wenn dumme Menschen Kant gerne ebenfalls als Rassisten bezeichnen, auch hier gilt, er war es nicht, weil er es gar nicht sein konnte. Er war einfach ein Produkt seiner Zeit, die sich noch mit vielen anderen Dingen auseinanderzusetzen hatte, zum Beispiel mit der Physiognomie, mit Miasmen, Temperamenten und so weiter. Wir müssen aber auch nicht alle die Kritik der reinen Vernunft lesen, um vernünftig zu sein. Es reicht, wenn man die bekannten Instrumente einsetzt, also in erster Linie die Reflexion mit dem Wissen darum, dass man sich auch mal täuschen oder sogar irren kann, aber stets nach den Grundlagen der Wahrheit zu suchen hat. So einfach ist das. Was habe ich noch gelesen? Brüssel will sich als Europazentrum für das Reisen im Schlafwagen etablieren, nachdem sich die EU überlegt, ob sie nicht das nächste Jahr zum Jahr der Eisenbahnen erklären will. Die schwedischen Reichsbahnen planen die Einrichtung einer Direktverbindung Stockholm-Brüssel, obwohl auf dem Weg die deutschen Bundesbahnen gewisse Probleme bereiten wegen der Auslastung der Trassen. Aber insgesamt bewahrheitet sich hier immer mehr jene Prognose, die ich schon vor Zeiten gestellt hatte, als ich euch empfahl, in Erfurt eine Fabrik für die Produktion moderner Schlafwagen einzurichten. Deutschland braucht keine Tesla-Fabrik, um CO2 einzusparen, sondern eine neue Reisekultur in der Form von Schlafwagen zwecks Überwindung längerer Distanzen. Läuft der Antrag jetzt endlich oder müssen wir unseren Schweizer Eisenbahnbauer und SVP-Mitglied Peter Spuhler mit der Nase drauf stoßen? Wenn sich schon mal mindestens eine kleine Alternative zur neurotischen Fixierung aufs Automobil anbietet, weshalb nutzt ihr sie denn nicht, bitteschön? Nehmt doch einfach das Konzept der japanischen Wabenhotels und stellt das auf die Schiene, da haben wir doch alles bereits erledigt. Und für die längeren Reisen baut ihr halt wieder die Hotelzüge wie früher, wo man dann halt auch die Übernachtung bezahlen muss und nicht nur die zurückgelegte Strecke. Aber irgendwie kommt man da schon auf seine Rechnung. Die Musik spielt im Moment zwar eher auf der Hochzeit zwischen den Eisenbahngeschäften von Alstom und Bombardier, welche sich als globaler Konkurrent zur chinesischen Eisenbahnfirma CRRC positionieren wollen, nachdem die Fusion zwischen Alstom und Siemens aus binnenwirtschaftlichen Konkurrenzgründen von der EU noch unterbunden worden war. Hier geht es ebenfalls sehr direkt um den Markt mit dem CO2, aber in einem größeren Umfang. Schließlich hat der gesamte amerikanische Kontinent noch einen riesigen Nachholbedarf, von Afrika ganz zu schweigen, wo die Chinesen seit geraumer Zeit im Geschäft sind, aber auch Indien wird seine Infrastrukturen mit der Zeit wenigstens ein bisschen modernisieren wollen. Dazu gehören in Indien wie überall sonst selbstverständlich nicht nur neue Hochgeschwindigkeitszüge oder Nachtzüge, sondern auch mehr und bessere Trassen für diese Züge und auch für den Regionalverkehr. Und damit höre ich auch schon wieder auf, bevor ich euch vorrechne, wie die deutsche Automobilindustrie und in ihrem Windschatten die Regierung den Schienenverkehr seit Jahrzehnten systematisch sabotiert hat. Erinnert ihr euch noch an AD Trans, den Versuch von Mercedes, die Eisenbahnindustrie zu liquidieren? Ach, ich hatte ja gesagt, ich höre auf. Eine letzte Bemerkung für heute gilt wieder mal dem Türk-Pascha. In der Rumpelkammer der nicht ganz vergessenen Konflikte hat er nun jenen mit den Armeniern wieder ausgegraben, nachdem er der Christenheit den schweren Schlag versetzt hat, den byzantinischen Dom von Konstantinopel wieder in die Hagia Sophia von Istanbul zu verwandeln, also aus einem Museum wieder eine Moschee zu machen. Da hat unser Herz aber stark geblutet, also meins nicht so sehr, aber wie auch immer. Jetzt stellt er sich an die Seite von Aserbaidschan in der Auseinandersetzung um Bergkarabach. Weil es ja nicht reicht, den Völkermord an den Armeniern begangen zu haben, man muss die Armenier auch noch hassen dafür. Dieses Muster kennen wir zum Beispiel aus Krakau, wo die ersten antijüdischen Pogrome 3 Monate nach der Befreiung von Auschwitz stattfanden. In der Praxis wird sich in absehbarer Zeit nicht viel ändern zwischen den Ländern, auch nicht zwischen Aserbaidschan und Armenien und schon gar nicht mit der Türkei, weil in allen Fällen Wladimir Putin die Finger im Spiel hat bzw. letztlich über Krieg oder vor allem über den Frieden bestimmt. Und hier sage ich wieder einmal Gott sei Dank. Denn wenn man diese Länder unbeaufsichtigt spielen lassen täte, dann hätten wir das Gemetzel schon am nächsten Tag. So aber tragen die beiden ihre Konflikte gegenwärtig auf fremdem Boden aus, mit Demonstrationen und Gegendemonstrationen in verschiedenen Städten auf verschiedenen Kontinenten, aber bisher noch ohne Todesopfer. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Guten Tag.